was ist eigentlich das, was für mich passt? Also wo bin ich eigentlich dafür gemacht? Was sind meine Talente? Was macht mir die Freude? Wo zieht's mich hin? Was gibt mir das Gefühl, mich in die Gesellschaft, in die Wirtschaftswelt oder wo auch immer einbringen zu können und dorthin zu passen und mich dort wohl zu fühlen?
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Forscherin fürs Menschsein, Unternehmerin und Podcasterin Nina Hartmann.
Hallo Nina, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Stefan.
Du hast als großes Thema Menschsein. Erzähl doch mal, was hast du damit zu tun und wer bist du generell?
Ja, also das Thema Menschsein hat sich bei mir entwickelt im Laufe des Lebens als interessantes Forschungsobjekt aus meiner eigenen Geschichte heraus. Ich war ein Mensch, der immer viel gesucht hat. Ich bin in ein Familienunternehmen hineingeboren worden und da war ganz klar die Erwartung an mich, dass ich dort einmal übernehmen soll. Und ich habe mich damals mit dieser Rolle nicht so wohl gefühlt, bin dann meinen eigenen Weg gegangen. Habe erst Jura studiert, also ich bin Rechtsanwältin und habe später bei uns im Familienunternehmen als angestellte Prokuristin die Personalentwicklung aufgebaut, habe Personal- und Organisationsentwicklung studiert und in diesem Zusammenhang mich intensiv mit dem Menschsein beschäftigt, also mit den Brillen, wie wir Menschen einschätzen, wie wir Menschen führen, wie wir Menschen motivieren können. Habe damals meine Masterarbeit zum Thema Low Performance geschrieben. Da geht es ja auch ganz arg darum, was demotiviert Menschen. Und aus dem Ganzen heraus habe ich immer wieder gelesen, ich bin so ein Bücherwurm-Typ. Ich lese sehr, sehr viele Sachbücher und ich habe mich intensiv mit Psychologie beschäftigt und bin auf meiner Reise zu den Pferden gekommen und habe mit meiner Ausbilderin Miriam Zarte zusammen das Thema Horse Dialog entdeckt, also bei ihr entdeckt. Wir haben darüber unser erstes Buch geschrieben und ich forsche mittlerweile mit ihr gemeinsam beim Thema Horse Dialog und Voice Dialog darum, was Menschen ausmacht, wie Tiere die Menschen spiegeln und wie der Mensch so psychologisch gestrickt ist, damit wir auch verstehen, wie wir zu unserer Lebensfreude und zu unserem Glück und zu unserem eigenen Weg im Leben kommen können. Ja, vielleicht noch ganz kurz, was mache ich sonst alles? Ich arbeite bei uns im Familienunternehmen angestellt. Ich habe es nicht übernommen damals. Mein Bruder hat es zum Glück gemacht. Wir sind dort Industrieversicherungsmakler. Ich habe dort die Rechtsabteilung geleitet, 25 Jahre lang und dann noch dazu die Personalentwicklung aufgebaut. Parallel dazu habe ich mit meinem Mann noch ein eigenes Unternehmen. Wir haben Nepomuk's Kinderwelt in Neuenburg, einen Indoor-Spielplatz. Und ich bin noch in der Verbandspolitik unterwegs. Im Verband Deutscher Unternehmerinnen bin ich Landesverbandsvorsitzende in Baden und Gründungsmitglied bei Encourage Ventures. Dort setzen wir uns für weiblich mitgeführte Startups und weibliche Business Angels ein. Und ansonsten bin ich noch Präsidentin der Vereinigung Badischer Unternehmen und Verbände. Das ist ein Dachverband, der sich für die badischen Kleinunternehmen einsetzt. Und da haben wir insgesamt 6.000 Mitglieder und 17.000 landwirtschaftliche Familien.
Und du hast einen eigenen Verlag und einen eigenen Podcast. Also du machst schon sehr viel.
Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, ich habe noch einen eigenen Verlag gegründet, den Ophelis Verlag mit Miriam Zarte zusammen. Dort bringen wir unsere eigenen Bücher raus und auch externe Autorinnen und Autoren. Und zum anderen habe ich die Sinnplauderei ins Leben gerufen. Das ist ein Social Media Multikanal und dort spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die Themen, die sie betrifft. Und das ist auch ein Themenbereich, der mich halt unheimlich fasziniert. Wertschätzung für den Mittelstand und ja, die Themen, die den Mittelstand betreffen, zu beleuchten.
Und wie kriegst du das alles unter einen Hut, dass du so viele Sachen gleichzeitig machst?
Ich weiß auch nicht. Ich bin, glaube ich, der Typ dafür. Also es wird immer sehr, sehr schnell langweilig. Ich mache immer gerne unterschiedliche Sachen. Ich liebe es auch, über meine Grenzen zu gehen, neue Dinge auszuprobieren. Ich bin sehr, sehr interessiert und neugierig an neuen Themen. Und ich glaube, ich kann mich ganz gut organisieren. Ich habe ja überall Teams, die mich unterstützen. Und ja, von daher ist es schon möglich. Und ich habe ja auch noch 3 Kinder. Das habe ich auch noch nicht gesagt. Genau, die sind jetzt aber erwachsen. Und einen Mann habe ich auch noch, genau.
Und hast du dann für dich so einen Zeitplan, wo du sagst, okay, pro Woche machst du so viel Stunden für den Podcast, so viel Stunden für den Verlag, so viel Stunden fürs Familienunternehmen, so viel Stunden für die Kinderwelt? Hast du da so für dich einen Zeitplan oder ist es eher flexibel gestaltet, was halt gerade anfällt?
Also ich ziehe mich aus dem Familienunternehmen so ein bisschen raus mittlerweile. Ich habe meine Stabsstellenfunktionen weitestgehend abgegeben. Früher hatte ich ganz feste Tage fürs Büro im Familienunternehmen. Die waren quasi in Stein gemeißelt. Aber das hat sich relativ reduziert. Da ist ein Tag in der Woche fest reserviert. Und ansonsten ist es alles so ein bisschen Freestyle, so wie es sich ergibt, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich so ein bisschen nach meiner Motivation und meiner Laune in Anführungszeichen, also positiv gesehen, mit meiner Freude gehen kann, dass sich dann alles von alleine klärt. Ich habe immer eine Checkliste und am Ende vom Tag muss die fertig sein. Aber vom Prinzip her habe ich jetzt nicht so ein Korsett. Das lasse ich gerade total hinter mir. Wahnsinnig viele Termine und wahnsinnig viele Aufgaben und die alles abarbeiten, sondern ich gehe da mit der Freude und es funktioniert sehr gut.
Das heißt, die Checkliste ist dann auch wild gemischt.
Total, ja. Das ist ganz wild gemischt und früher habe ich mir da noch so einen Strich gemacht. Unten ist privat, oben ist geschäftlich, aber eigentlich mischt sich das ja, wenn man selbstständig ist, sowieso immer alles durcheinander. Nee, mittlerweile mache ich das so ein bisschen nach Prioritäten, aber auch das nicht unbedingt. Ich gucke immer, dass ich die ganz üblen Sachen sofort mache, also wo ich gar keine Lust drauf habe, weil wenn man die vor sich herschiebt, bindet das sehr viel Energie. Aber wenn ich die weg habe, dann mache ich auch gern mal was total Unnötiges, was mir einfach total Spaß macht und dann gehe ich wieder an die normalen Sachen ran.
Also das ist schon dann auch so eine Form der Motivation, wie du sagst, der Freude nachgehen. Also die Aufgaben und die Themenfelder, die dir Spaß machen, die gehst du natürlich gerne an. Also das ist dann schon auch ein bisschen die Antriebskraft dahinter, oder?
Absolut. Und die Idee dahinter ist ja, dass irgendwann auf dem Zettel fast nur noch Sachen sind, die Freude machen. Und das dreht sich gerade schon in diese Richtung auch, ja.
Das klingt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist natürlich ein Wunsch von vielen Menschen, dass sie genau dieser Freude folgen können.
Ja, ich glaube auch. Also wir haben unser erstes Buch, das heißt Unendlich glücklich durch die Magie der Pferde, haben wir darüber geschrieben, wie Menschen zu ihrer Lebensfreude kommen können. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt, dass viele Menschen abarbeiten und ihre Pflichten erfüllen, aber gar nicht so reinhörchen, wo ist eigentlich ihre Stärke, wo ist das, wo es sie hinzieht, wo ist das, was leicht fällt und sich auch erlauben, dass das Leben sich danach ausrichten darf. Weil wenn wir das schaffen, dass immer mehr in unserem Leben zu etablieren, dann haben wir halt ein ganz anderes Leben und plötzlich so viel Kraft und Motivation für diese Sachen, was wir vorher gar nicht gekannt haben, weil alles, was wir machen, was wir nicht gerne machen, bindet extrem viel Energie in uns, nicht nur indem wir diese Aufgabe machen, sondern eigentlich, weil wir ja uns selbst damit nicht treu sind, sondern unseren Weg verlassen zu unserer Freude und das fühlt sich für uns nicht gut an.
Das hat sich jetzt fast schon wie so eine eigene Weisheit angehört, so Folge deiner Freude und das, was du Lust hast. Und um Weisheiten geht's ja in dem Podcast. Deswegen kommen wir mal zu deiner ersten Weisheit. Was hast du denn da mitgebracht?
Ja, es passt schon ein bisschen auch in die Richtung. Also meine erste Weisheit lautet, lerne dich kennen und nimm dich an. Und das ist, glaube ich, schon auch, hat auch viel mit Lebensfreude zu tun. Das Gefühl für sich selbst zu entwickeln. Wer bin ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich gedacht? Wo bin ich auf dem Weg zum Erwachsenwerden ein bisschen verloren gegangen? Und wie kann ich mich wieder entdecken, wieder in meine Kraft und Freude kommen? Wie kann ich ja alles weglassen, was mich mehr bindet und nicht ich sein kann? Und da sind wir auch schon mittendrin in meinem Thema Forschen, was das Menschsein angeht. Da geht es nämlich darum, dass ich sehr, sehr großer Fan bin von den Schriften von Hal und Zydra Stone, die sich mit dem Voice Dialog beschäftigt haben. Die haben das etabliert in den 70er Jahren, sind damals in der ganzen Welt herumgereist und haben das gelehrt. Sie haben das Psychologen gelehrt, Pädagogen gelehrt und wer auch immer das hören wollte, viele Bücher darüber geschrieben, die ich alle gelesen habe. Und das wendet meine Ausbilderin Miriam Zarte auch an, hat es weiterentwickelt zum Horse Dialog. Und geht von der Theorie aus, dass wir Menschen verschiedene Teilselbste in uns entwickeln. Das heißt, im Laufe unseres Lebens, wenn wir Kinder sind, dann bilden sich Selbste in uns aus, die gut ankommen, also Hauptselbste, nämlich die Teile von uns, die in unserem Umfeld gerne gesehen waren und die uns immer nützlich waren. Also zum Beispiel bei uns Mädchen oft das Bravsein, das Hübschsein, das ja fleißig sein, solche Sachen. Bei Männern oft das Erfolgreichsein, gut im Fußball sein, ja, also diese Wettbewerbsgeschichten, dieses Zeigen, dass man gut ist. Und wir alle haben aber ganz, ganz viele innere Selbste in uns, die nicht so gut angekommen sind. Also zum Beispiel das ängstliche Kind, die Verletzlichkeit, der Vorlaut, ja, egoistische Aspekte und ja, solche Themen, die einfach nicht so gut angekommen sind. Und die verdrängen wir und wollen sie eigentlich gar nicht so sehr in unserem System haben. Und je mehr wir sie verdrängen, desto mehr wirken sie in uns vom Untergrund aus. Und es geht quasi in dieser Reise zu sich selbst darum, sich der eigenen persönlichen Individualität bewusst zu werden, in sich hineinzuschauen, welche Stimmen sind meine Hauptselbste, mit welchen Stimmen bin ich identifiziert, also ich sage zum Beispiel, ich bin pflichtbewusst, ich bin fleißig, ich bin tüchtig, ich bin anständig. Ja, da gibt's ganz, ganz viel. Und andere Dinge, die mögen wir nicht an uns. Und diese Dinge kommen in uns raus, wenn wir zum Beispiel neidisch sind, wenn wir angetriggert sind, wenn wir uns vergleichen. Also immer dieses Thema, andere sind besser als ich. Ich habe irgendwie, wenn ich den oder die sehe, kriege ich einen Hals oder da kriege ich Puls oder so. Was ist denn das? Und oft sind es verdrängte Selbste in uns. Und es spielt auch eine ganz, ganz große Rolle in unseren Beziehungen. Oft fühlen wir uns von Menschen angezogen, also das muss nicht die Partnerschaft sein, das können auch Geschäftsbeziehungen sein oder Freundschaften. Wir fühlen uns von Menschen angezogen, die anders sind als wir, die diese Teile, die wir in uns verdrängt haben, ausleben und damit quasi das kompensieren, was uns fehlt. Wenn wir aber in die Lebensfreude kommen wollen, dann geht es darum, dass wir unsere inneren Stimmen aus einem bewussten Ich führen, dass wir sie alle nach Hause holen. Berühmt wurde das Thema ja durch das Buch Das innere Kind in dir will Heimat finden. Also, dass wir die Stimmen annehmen, dass wir das nach Hause holen, dass wir uns annehmen, wie wir sind, auch mit den negativen Aspekten. Und dann anfangen, aus einer Bewusstheit heraus das gezielt anzuspielen. Denn dann werden diese ganzen gebundenen Energien in uns frei. Dann fühlt sich unser Leben plötzlich ja viel voller an, viel freudiger an. Und dann entdecken wir auch die Themen, die uns wirklich begeistern im Leben und bei denen wir Freude daran haben, sie weiter fortzusetzen. Wir hören auf, uns zu vergleichen, sondern wir fangen an, uns als Individuen in unseren Stärken zu definieren und das auszuleben. Und wenn ich jetzt bei der ersten Weisheit sage, lerne dich kennen und nimm dich an, dann geht es genau darum, dieses eigene Konzert der inneren Stimmen kennenzulernen, die eigenen Teilselbste anzunehmen und sich nicht zu bewerten. Wir haben alle eine ganz starke Stimme in uns, die des inneren Kritikers, der uns den ganzen Tag sagt, dass wir nicht gut genug sind, nicht schlank genug sind bei uns Frauen, nicht gut genug aussehen, nicht tüchtig genug, nicht erfolgreich genug und. Männer und Frauen haben teilweise unterschiedliche Stimmen. Das haben wir in unserem neuen Buch Weibliche Selbstführung in heutiger Zeit ziemlich tiefgreifend beleuchtet. Und dann geht es darum, diesen inneren Kritiker auch nach Hause zu holen und sich selbst anzunehmen, und aus einer Bewusstheit heraus sich selbst zu beurteilen. Und dieser innere Kritiker, der macht halt auch den Vergleich. Also wir sagen, oh Gott, die anderen sind alle viel besser. Wir sind eigentlich nicht genug. Wir kennen das aus dem Thema Impostor-Syndrom. Also wir sind nicht genug, die anderen sind besser. Und das ist diese Grundstimmung, dieses Gefühl, ja, okay, ich muss noch werden, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht reif genug. Und da grenzt dann immer wieder das Thema an, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, das Thema Frauen in ihre Stärke bringen, Frauen in ihre eigene Kraft und Individualität zu bringen. Denn das ist das, was sie dann können, wenn sie aufhören, diese innere Kritik in sich als Gesetz anzunehmen.
Jetzt hast du viel erzählt über eben diesen Kritiker, über diese Stimmen. Und es betrifft ja nicht nur Frauen, sondern es ist ja auch bei Männern, die sich selbst kritisieren, die eben, selbst bei Männern, die sagen, ich bin nicht schlank genug oder ähnliches. Was ist denn da so der erste Schritt, um eben diese positiven Aspekte zu finden, aber vielleicht auch die negativen Aspekte annehmen zu können oder eben auch diesen Kritiker so ein bisschen anzunehmen? Man will ihn ja wahrscheinlich nicht verstummen lassen, sondern es geht ja eher so darum, ihn zu verstehen. Was ist da so der erste Schritt, um das machen zu können?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist sehr, sehr klug gedacht. Genau, man hat früher gedacht, man kann die irgendwie abtöten, ja, aber es funktioniert nicht. Dann sind sie im Untergrund aktiv, dann können sie quasi wie dämonisch werden und uns richtig das Leben schwer machen. Es geht darum, der erste Schritt ist es zu sehen. Und da hilft zum Beispiel Tagebuch oder Aufzeichnungen, dass man einfach sich so ein bisschen bewusst wahrnimmt, was passiert denn in meinem Kopf die ganze Zeit, was für Stimmen sprechen da in mir und was ist eigentlich realistisch. Und das sind unterschiedliche, das hat mit Männern und Frauen gar nichts zu tun. Wir haben zwar verschiedene Sachen, die uns die inneren Kritiker zurufen, aber wir haben alle innere Kritiker, weil sie sind damals gekommen, um uns im Laufe unserer Entwicklung zu beschützen. Das heißt, der innere Kritiker will uns davor beschützen, uns zu blamieren, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden und sagt uns sozusagen schon, bevor wir den Fehler machen, was wir alles nicht machen sollen. Und das ist ja eine wichtige Aufgabe und eine wichtige Rolle. Und die Frage ist, wie können wir den inneren Kritiker in uns wertschätzen, annehmen, aber ihm eben nicht die Macht über unsere Lebensfreude zu geben. Und das kommt aus Bewusstheit. Das heißt, sich der Systematik bewusst zu werden und die inneren Stimmen für sich aufzuschreiben oder mit einer Freundin zu sprechen, die quasi so ein bisschen das mit unterstützt. Das kann ein super erster Schritt sein, bei dem wir gar niemand Externes brauchen.
Also erstmal die Stimmen erkennen und zu akzeptieren, dass sie da sind und dass das bei jedem Menschen so ist und sie dann eben, ja, mit ihnen zu arbeiten, würde ich es mal nennen.
Genau, genau. Also beim Voice Dialog machst du so Aufstellungen, wo du quasi auf einem Stuhl sitzt, dort fängst du an und dann geht es darum zu sagen, über welches Thema wollen wir denn sprechen und welche Stimme spricht dieses Thema an, und dann setzt du dich auf verschiedene Stühle, für jede Stimme in einen eigenen Stuhl, und das kannst du ja auch in deinem Kopf machen, ohne dich umzusetzen, und einfach mal aufschreiben, und der innere Kritiker ist eben einer dieser Stühle, genau.
Das ist der mit dem Hut auf, der dann, ja genau, das gibt's ja auch zum Beispiel im Startup-Umfeld, wo man dann so verschiedene Hüte auf hat.
Ja, genau, du hast verschiedene Rollen, genau, ja, und das ist wahnsinnig toll, ich habe ja wirklich viel über Psychologie gelesen und bin zu dem Thema Voice Dialog erst sehr spät gekommen, und für mich ist das jetzt wie so eine Erleuchtung, weil es so viel erklärt, und ich praktiziere das selbst, also ich lasse mich dabei von der Miriam Zarte begleiten, die dieses Voice Dialog von der Pike auf gelernt hat, und ich habe immer wieder Themen, bei denen ich das mit ihr ausprobiere, an mir selber, und dann merke, ob es funktioniert oder nicht. Und es funktioniert super. Und wir machen jeden Monat ein Retreat, bei dem Leute kommen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich sehe halt bei diesen ganzen vielen Menschen, dass es funktioniert und dass es ihnen so hilft und dass es ihnen so viel mehr Lebensfreude gibt. Und das ist das, was sich, denke ich, ja viele wünschen. Und es spielt eine unfassbare Rolle auch bei dem Thema Beziehungsmuster. Also sehr, sehr viele Menschen sind ja unglücklich in ihren Beziehungen oder weil sie keine haben und kommen dann doch wieder an die falschen Partner oder Partner, die ihnen nicht gut tun. Und das ist immer wieder das gleiche Muster. Und diese Systematik kann man auch dabei wunderbar auflösen und zu überlegen, was braucht's denn, damit ich eine gesunde Partnerschaft auf Augenhöhe leben kann, in der ich auch froh werde.
Okay, sehr spannend. Dann kommen wir mal zur zweiten Weisheit.
Genau, die baut darauf aus. Also wenn wir quasi uns kennengelernt haben und uns angenommen haben, dann geht es darum, wirklich den inneren Kompass auszurichten. Also den eigenen Weg zu finden, die eigene Richtung im Leben zu finden, die zu uns passt. Und ich denke, wir sind ja alle in einem sozialen Umfeld groß geworden, was auch in uns wirkt. Also in unseren inneren Stimmen wird von uns erwartet, im Familienunternehmerkontext ganz klar, dass du das Familienunternehmen übernimmst. In einem Akademikerhaushalt wird oft erwartet, dass du auch eine akademische Ausbildung machst. In einem Handwerkerhaushalt wird erwartet, dass du auch eine handwerkliche Ausbildung machst. Also dein soziales Umfeld hat gewisse Erwartungen an dich. Die sind unterschiedlich je nach deinem Geschlecht meistens. Aber vom Grundsatz her sind es Erwartungen, die dich prägen, die auch deine Hauptselbste prägen, aber die eventuell dir als Individuum nicht wirklich gerecht werden. Und in unserem zweiten Schritt, in meiner zweiten Weisheit mit dem inneren Kompass, geht es nun darum zu überlegen, was ist eigentlich das, was für mich passt. Also wo bin ich eigentlich dafür gemacht? Was sind meine Talente? Was macht mir die Freude? Wo zieht's mich hin? Was gibt mir das Gefühl, mich in die Gesellschaft, in die Wirtschaftswelt oder wo auch immer einbringen zu können und dorthin zu passen und mich dort wohl zu fühlen? Und das kann ein Aufwachensprozess sein. Das kann ein Prozess sein, der in kleinen Schritten vorangeht, diese Ehrlichkeit zuzulassen, diese Stimmen, die mitreden aus unserem Verstand heraus, aus unseren Hauptselbsten heraus, dass wir eigentlich ja so sein sollen, wie unsere Eltern uns wollten und, dass wir das überwinden und dann in unseren eigenen Weg reingehen. Da gefällt mir auch super der Satz, life begins when you stop pleasing the audience. Also das Thema, sich nicht so sehr darauf zu stützen, was andere von einem halten, vor allem nicht das Umfeld, in dem wir uns im Moment bewegen, sondern zu überlegen, wenn ich jetzt wirklich auf der grünen Wiese mich selbst wieder neu entdecke, was ist denn das, was mein Herz will? Was ist denn das, wo es mich hinzieht? Um dann diesen Weg auch für mich zu gehen, egal ob mein Umfeld, was ich nun mal jetzt gerade aktuell um mich habe, das jetzt super toll findet. Im Zweifel werden die das ja nicht super toll finden, weil die kennen uns ja aus der alten Systematik heraus, haben uns in diesem Umfeld vielleicht lieben gelernt oder schätzen gelernt oder es war einfach super bequem, dass wir so waren. Und jetzt, wenn wir uns neu entdecken, dann wird es ja anders. Und anders ist ja nicht immer so einfach. Und aber das wirklich trotzdem diesen inneren Kompass zu haben und diese Richtung dann auch einzuschlagen. Das ist, ja, es zu forschen, neugierig zu sein, auch Dinge auszuprobieren und dann vielleicht auch mal hinzufallen und dann wieder aufzustehen.
Das wäre jetzt eine Frage gewesen, wie gehst du da vor? Weil es ist ja mega schwer, so diese gewohnten Bahnen, die Komfortzone nennt man es ja so, zu verlassen und dann eben irgendwas Neues auszuprobieren, was auch vielleicht anderen vor den Kopf stößt. Was kannst du da empfehlen, wie man da so diese ersten Schritte machen kann, um es für einen selber leichter zu machen? Weil am Ende muss es für mich leichter sein, nicht für meine Umgebung.
Genau, genau. Und manchmal ist dieses, was für mich leichter wird, erstmal super schwer, weil wir ja so viel Gegenwind haben. Genau, also die ersten Schritte, das habe ich damals den Tipp bekommen, einfach ein Visionenbuch zu erstellen. Also ich habe damals so ein altes Schulheft von den Kindern genommen, was noch leer war. Und dann habe ich einfach mal mir 4 Stunden Zeit genommen und mal überlegt, was ich eigentlich machen würde, wenn ich es völlig frei entscheiden könnte, also wenn ich keinerlei Verpflichtungen hätte. Was will ich in meiner Lebenszeit noch bewirken? Wo will ich sein? Was will ich machen? Was will ich in meiner Umgebung haben und so weiter? Und dann habe ich angefangen, Bilder auszudrucken aus dem Internet, aus meinem Fotoalben, die zu kopieren und habe das alles aufgeklebt, habe mir dazu Worte geschrieben, habe mir überlegt, was ich da machen will und habe dann irgendwann so nach 2-3 Stunden, nachdem ich da schon ziemlich unterwegs war und ziemlich viel auch aus dem Verstand heraus dort eingeklebt hatte, das war ja noch das ganze alte System, das darf ja auch sein, das darf auch da rein in so ein Album, dann habe ich überlegt, ja, jetzt irgendwie hatte ich ein Austrittsinterview gemacht mit einer Mitarbeiterin von uns und die hat gesagt, dass sie sich ein Pferd gekauft hat. Und dann bin ich total neidisch geworden. Also ich habe so überlegt, boah, die hatten Leben und Pferde und ich nicht. Und es hat in mir so viel ausgelöst, Neid, dieses Gefühl, das hätte ich auch so gern, aber das ist unmöglich. Und ja, das war für mich so ein Trigger. Und daran habe ich mich erinnert und dann habe ich dann lauter Pferdebilder ausgedruckt plötzlich, so ganz hinten im Album und habe dann so Freiheit, so galoppierende Pferde, Wanderreiten. Also dieses Thema Natur und Pferde war für mich groß und präsent. Und ja, so kamen die Pferde wieder in mein Leben. Also ich habe da durch dieses Album den Wunsch verspürt, wieder was mit Pferden zu machen. Und der Ursprung war eben dieses Neidgefühl in mir, was ich als Geschenk genommen habe, um zu fühlen, was in mir noch als Mangel ist. Und dann habe ich mit Reitbeteiligung wieder angefangen. Und habe daraufhin dann, als dann mein Reitbeteiligungspferd weggezogen ist, habe ich überlegt, ich hätte gerne wieder ein eigenes Pferd. Also ich hatte schon mal Pferde, damals war ich aber nicht so glücklich damit, weil ich so völlig überfordert war mit meinen Vorstellungen und dem, wie das so stattgefunden hat früher in den Ställen. Und ja, ich habe dann gedacht, ja, ich würde gerne wieder ein eigenes Pferd haben. Mein Mann war total dagegen, also voller Gegenwind in der Familie. Aber ich habe dann gespürt, ja, ich möchte das gerne machen. Und ich habe dann ein Pferd gefunden, eine Haflingerstute, die Ophelis, nach der wir auch meinen Verlag oder unseren Verlag genannt haben, die ich dann sozusagen entdeckt habe und wo ich gesagt habe, dieses Pferd will ich in meinem Leben haben. Und dann habe ich das Pferd gehabt. Das Pferd war super schwierig, vielleicht um das abzukürzen, weil wir haben ja noch eine Weisheit. Und dann bin ich zu Miriam Zarte an den Hof gekommen, habe durch sie wahnsinnig viel gelernt in Bezug auf das Thema Pferde, habe diese ganze Menschsein-Forschungsreise begonnen, habe mit ihr ein Buch geschrieben, einen Verlag gegründet, wir haben jetzt ein zweites Buch geschrieben, ich habe ein zweites Pferd gekauft, die Luvia, und bin jetzt mittendrin in einem Leben mit Pferden, die ich wunderbar verbinden kann mit allem, was ich auch beruflich mache. Und es war so ein Geschenk. Und der Ausgangspunkt war der erste Schritt mit diesem Visionenbuch.
Also so ein bisschen auf die eigenen Gefühle hören und danach den Kompass ausrichten.
Genau, hören oder visualisieren. Manche machen sich auch so eine Pinnwand, weißt du, wo du einfach so deine Träume hinpinnst, wo du die auch wirklich visualisierst. Weil sonst sind die sowieso scheue Rehe, da kommt's mal raus, du denkst, ach, das wäre schön und zack, kommt der Verstand und sagt, nee, das ist ja alles Quatsch, viel zu teuer, macht doch gar keinen Sinn, hast eh keine Zeit dafür und dann ist es schon wieder weg. Aber wenn du es ausdruckst und irgendwo hinhängst oder in so ein Album klebst, dann hast du dem schon ein bisschen mehr Geltung gegeben und dann darf es vielleicht von dort aus auch wachsen.
Sehr schön, das ist auch wieder ein schönes Bildnis dafür. Was ist denn die dritte Weisheit?
Die dritte Weisheit, die ist, baut jetzt wieder auf den ersten zweien auf. Und zwar, da geht es darum, dass man diesen Weg, den man den inneren Kompass, den man dann entdeckt hat, dass man den auch mutig geht. Weil wenn du nach deinen eigenen Träumen und Visionen dein Leben ausrichtest, dann hast du oft das Thema, dass du sehr viel Gegenwehr hast, dass du auch in dir, ja, wenn du von diesen verschiedenen Stimmen ausgehst, dass du in dir Stimmen hast, die das sehr kritisieren, also den inneren Kritiker, aber auch andere Stimmen in dir, die das dir nicht zutrauen. Es gibt das innere Patriarchat, auch eine ganz wichtige Stimme, gerade bei uns Frauen, die uns Frauen sagen lässt, dass die Themen, die Männer platzieren, die Ansichten, die Männer haben, dass das alles viel wichtiger ist wie unsere eigene Intuition und unsere eigenen Stimmen und dass wir wirklich den Mut haben zu wirken, dass wir den Mut haben, Fehler zu machen. Und ich sage immer, Erfolg ist einmal mehr aufstehen als hinfallen. Es bedeutet, dass Hinfallen auch dazugehören kann, dass es nicht bedeutet, dass es falsch ist, was wir machen, sondern nur, dass wir eben am Forschen sind und dass man beim Forschen eben auch immer mal in der Sackgasse landet und dann wieder zurück muss und nochmal einen anderen Weg suchen muss. Also ich mache dafür Mut, weil wenn man seine eigenen Träume lebt und sich dem nähert, dann kommen ganz, ganz große Urängste in uns hoch. Dieses Gefühl, dass wir jetzt komplett aus unserer Komfortzone rausfallen, dass wir total lost sind in unserem Leben. Und das ist völlig normal. Und ich möchte sagen, Mut machen, diesen Weg trotzdem weiterzugehen, auf sich zu vertrauen, immer wieder ja zu manifestieren, indem wir irgendwelche Dinge machen, bei denen wir auch nicht einfach wieder alles fallen lassen können, damit wir auf diesem Weg, der ja unserer ist, aber der sich immer wieder so falsch anfühlt, weil er so anders ist als alles, was wir kennen, dass wir den weitergehen. Und dass wir da uns auch zu, dass wir das uns zutrauen. Und ich habe da so einen Spruch mal gehört von der Rosalin Schweizer, das ist die Ehrenpräsidentin vom Verband Deutscher Unternehmerinnen, die hat mal zu mir gesagt, wenn man eine Herausforderung annimmt, vor der man keine Angst hat, dann war sie zu klein. Und ich finde das sehr, sehr schön, weil das hat, dieser Satz hat mir sehr, sehr viel Kraft in meinem Leben gegeben. Und ich habe immer wieder Ämter angenommen und bin immer wieder Wege gegangen, vor denen ich Angst hatte und bei denen ich immer gedacht habe, ich bin doch gar nicht wichtig genug, ich bin doch nicht gut genug, ich bin nicht gebildet genug dafür, andere können das besser. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich diesen Satz immer im Hintergrund gehabt habe und es hat immer funktioniert. Und da möchte ich allen Mut machen, auch gerade den Frauen, die ja auch ganz, ganz oft diese Zweifel haben, ob sie gut genug sind, die Dinge auszuprobieren und auch Fehler auszuhalten, die wir machen auf dem Weg, damit wir daraus lernen können und wachsen. Genau, das war meine dritte Weisheit.
Fehler machen, mutig sein, das ist ein schöner Abschluss, theoretisch, weil ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Ja, ich habe das so richtig bildlich vor Augen. Ich war ja sehr, sehr unglücklich viele Zeiten in meinem Leben, weil ich so viel hinterfragt habe und so viele Zweifel hatte. Und ich würde mir sagen, Nina, alles wird gut. Entspann dich, genieße, lebe und nimm dich an, wie du bist, denn du bist gut, so wie du bist.
Sehr schöne Worte zum Abschluss. Du bist gut, so wie du bist. Und das kann man auch nach außen geben an alle Zuhörenden. Ihr seid so gut, wie ihr seid.
Ja.
Dann sage ich danke für deine Zeit, danke für deine Weisheiten, danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Freude gemacht.
Das freut mich. Sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.